Hallo André.
Hallo Peter und damit wieder herzlich willkommen zur neuen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Heute mit einer Folge, die anschließt an eine Folge, die wir Ende März in 2025 rausgebracht haben. Und zwar die radelnde Klasse, ein Podcast, in den ihr auf jeden Fall mal reinhören solltet. Vorweg gesagt sei aber auch noch, ihr müsst den Podcast nicht gehört haben, um diese Folge jetzt zu hören. Aber der Tipp ist natürlich auf jeden Fall da, hört sie euch im Nachgang mal an. Und wir werden wahrscheinlich immer mal wieder auch ein wenig darauf verweisen. Wir haben auch wieder einen Gast dabei, zu dem kommen wir gleich. Erstmal hat der Peter uns aber wieder ein Trivia mitgebracht aus der Gewerkschaftsgeschichte.
Ja, und zwar, André wollte mir den Kaffee wegnehmen, damit ich nicht klapper, aber er hat es nicht geschafft.
Ja.
Nein, das war nicht der Trivia. Es ist auch nicht zur Gewerkschaftsgeschichte, sondern ganz passend zu unserem Thema. Ich will noch nicht verraten, wer unser Gast ist. Sie stellen sich ja bei uns immer selber vor, aber ihr werdet schon mit der radelnden Klasse einen gewissen Hinweis haben. Und ich habe auch wieder was rausgesucht, was nämlich die Fahrer bei Lieferando und auch den anderen Lieferdiensten betrifft. Ich habe nämlich eine Schätzfrage für euch mitgebracht. Und zwar jemand, der Vollzeit arbeitet als Kurier. Wie viel Kilometer legt er durchschnittlich etwa am Tag zurück? Es ist eine enorme Spannweite, weil es sehr, sehr große Unterschiede gibt, je nachdem, ob die Leute in der Stadt arbeiten, ob sie auf dem Land arbeiten oder ähnliches. Deswegen ist es wirklich eine größere Spannweite. Es reicht, wenn ihr in der Range seid, also versucht, wenn ihr Extrempunkte habt, in der Mitte zu raten.
Also vielleicht kurz noch die Frage, Kurier jetzt also
Wir
im
reden
weitesten
von,
Sinne
wir re,
oder?
wir reden, also es ist von einem Kollege von Lieferando, der diese Zahlen in den Raum stellt. Ich habe das auf LaborNet gefunden, damit auch hier die Quelle angegeben ist. Genau.
Kann ich mir wirklich sehr schlecht vorstellen, weil es kommt natürlich auch darauf an, sind die Leute tatsächlich klassisch so, also wie man sich vorstellt, mit dem Fahrrad unterwegs oder doch mit dem Auto?
Ist mit dem Fahrrad. Es
Mit dem
geht um
Fahrrad.
Fahrradkuriere. Entschuldigung.
Okay, ich sage jetzt einfach mal 80 Kilometer.
50 bis ungefähr 150.
Ja, damit seid ihr beide eigentlich goldrichtig. Die Spannweite, die ich jetzt angegeben gefunden habe, war minimal niedriger, nämlich von 40 Kilometer bis 130 Kilometer als Durchschnittswert. Aber das,
Da bin ich ganz gut dabei.
da bist du ziemlich gut mit dabei und
Ich
du
war
hast
so
mit
ungefähr in
80
der
ziemlich
Mitte,
genau die
ja.
goldene Mitte. Ich fand es sehr, sehr erstaunlich. Ich bin mal den Jakobsweg gelaufen und habe da einen getroffen, der den mit dem Fahrrad gefahren ist. Und der ist 100 Kilometer am Stück gefahren und das war wirklich ein Leistungssportler. Gut, klar, der fährt auch nicht durch die Innenstadt, aber es ist trotzdem wahnsinnig irre, was jemand, der also da am oberen Rand angesiedelt ist, also knappe 100 Kilometer am Tag fährt, das ist herausfordernd.
Du hast, glaube ich, gerade noch einen Impuls gehabt.
Also, ja, das ist immer, man versteht nicht, wie viel diese Kilometerzahlen sind. Also Beispiel ist, wenn du von hier Stuttgart den Neckar entlang fährst bis nach Obrigheim, Kernkraftwerk Obrigheim, sind 100 Kilometer zum Beispiel.
Ja,
Das
also.
ist irre. Also wenn du das jeden Tag zurücklegst, dann bist du gut dabei.
Ja. Aber soweit zum heutigen Trivia und wir sind gleich wieder mit unserem Gast da hier im Keller vom Gewerkschaftshaus in Stuttgart. Aber jetzt kommt erstmal schnell unser Intro.
Arbeitswelt-Podcast. Arbeit anders machen.
Und damit auch mal herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Arbeitswelt-Podcast. Wir haben den Michael zu Gast. Michael, wie immer bei uns in der Sendung, stell dich doch mal vor.
Hallo zusammen, ich bin Michael Jokusch. Ich arbeite seit 2000. 16, ja 2016 erst bei Foodora und dann ab 2019 bei Lieferando. Damals wurde Foodora von Lieferando aufgekauft. Wir haben 2019 einen Betriebsrat gegründet dort. Da bin ich jetzt Vorsitzender, seit 2 Jahren ungefähr. Und ja, deshalb kenne ich ein bisschen die Strecken. Ist auch so, du nimmst im Normalfall pro Arbeitsstunde 10 Kilometer an Strecke, was du irgendwie fährst, so habe ich es auch immer. Das ist auch so die ungefähre Sache. Deshalb sind das 40 bis 120 waren es, gell? Und das ist
130.
dann, kommt nämlich drauf an, wie viel arbeite ich. Wenn ich nur eine 4-Stunden-Schicht arbeite, dann komme ich grob auf diese 40 Kilometer. Es stimmt nicht ganz, es passt nicht ganz immer, aber es ist im Groben kannst du mit 10 Kilometern pro Stunde rechnen. Was jetzt, wenn du es dann runterrechnet, 10 km/h ist jetzt nicht viel. Ist aber dann die Hälfte der Arbeitsstunde ist im Normalfall irgendwo rumstehen, warten auf den Kunden, warten im Restaurant. Der Kunde geht dann Ding an die Klingel oder du kriegst dann das Telefon nicht dran und so Zeug. Und dann bist du bei 20 km/h im Schnitt ungefähr.
Wir kommen gleich zu den aktuellen Entwicklungen mit dem Grund, warum wir dich eingeladen haben. Natürlich auch, weil du unseren Podcast gehört hast und gesagt hast, du willst kommen und nochmal aus Betriebsratssicht erzählen, was uns natürlich eh sehr gefreut hat. Aber bevor wir zu den beiden Abteilungen kommen, Magst du erstmal ein bisschen was erzählen? Wie hat man sich überhaupt die Arbeit vorzustellen? Weil man hört ja immer wieder einiges, man hört über Scheinselbstständigkeiten, dann hört man wieder, dass es bei euch zumindest so ist, dass die Leute festangestellt sind. Also was heißt das, als Fahrradkurier zu arbeiten und wie sind so die Arbeitsverhältnisse? Kannst du das mal grob skizzieren?
Da ist es eigentlich gar nicht schlecht, einfach einen historischen Abriss zu machen, weil die Gründung bei uns im Betrieb, als Betriebsrat, ist auch nicht aus dem Himmel gefallen. Wir hatten damals bei, weiß nicht, manche kennen wahrscheinlich noch Deliveroo, die haben die Scheinselbstständigkeit gelebt. Die sind auch von heute auf morgen, haben die den Markt hier verlassen und dann sind die Leute, ja, die hatten gestern noch einen Job und am nächsten Tag nichts mehr. Und da ging es dann auch wirklich mit der Zeit, da hat man denen die Scheinselbstständigkeit eingeschränkt, müssen wir nachgucken was, aber die waren die Letzten, die wirklich die Scheinselbstständigkeit hatten. Danach fing es dann an, Festangestellte zu haben. Das war dann, damals gab es schon Lieferando und Foodora vor allem. Die haben Festanstellung gemacht, aber immer mit befristeten Arbeitsverträgen. Aber dann andere Dinge halt im Endeffekt, das war das Einzige, was wirklich halbwegs gut war. Wir wollten die Arbeitsbedingungen auf das Level heben, dass wir endlich mal die Gesetze einhält. Also sowas zum Beispiel, was mit Wochenarbeitszeit, das hatten wir damals schon. Also ich hatte 12-Stunden-Schichten ohne Pause. Konnte man einfach machen. Und ja, das ist, man hat sich dann die Pause genommen. Ich habe während der Arbeitszeit dann halt einfach gegessen und so Zeug. Also das ist, du hast halt in 3 Tagen deine Wochenarbeitszeit durch. War dann halt auch lustig, ich hatte 4 Tage frei. So. Aber als wir dann gemerkt haben, okay gut, das ist alles so legal, haben wir dann versucht, okay, das, wir können das über den Betriebsrat, haben wir sowieso die Aufgabe, die Einhaltung der Gesetze mitzubestimmen oder zu überwachen. Und da wirklich die ersten 2 oder 3 Jahre versucht, dass die Betriebsvereinbarungen so zu machen, die eigentlich nur das Gesetz widerspiegeln. Da haben wir dann hinbekommen, die Festanstellungen mit befristeten Arbeitsverträgen, die rauszubekommen, und zwar zu unbefristeten Arbeitsverträgen. Da kam dann Lieferando und hat gesagt, sie sind so gütig und machen jetzt nur noch unbefristete Arbeitsverträge, weil sie halt viel zu häufig vor Gericht gezogen wurden, nur wegen einem Arbeitsvertrag, weil fehlerhaften. Also die haben ihren Arbeitsvertrag mit der Abteilung unterschrieben. Ja, deine HR-Abteilung, und das war die Unterschrift.
Komisch, dass man vor Gericht gezogen wird, wenn man sich nicht an Gesetze hält. Das ist erstaunlich. Also die Erkenntnis kam schnell.
Ja, die Erkenntnis kommt schnell. Das Problem ist nur auch die Einsicht, dass so ein Gerichtsverfahren nichts bringt, ist jetzt auch nicht gerade die, das tut sich noch nicht durchsetzen. Okay, also wie ist es als die Lieferarbeit? Wir haben aktuell noch, alle, die festangestellt sind bei Lieferando, haben unbefristete Arbeitsverträge. Wir haben Arbeitsverträge von Minijob bis Vollzeit. Vollzeit sind 35 Stunden. Kommt drauf an, wir haben ein Ding, du kannst Überstunden machen. Es ist jetzt im Endeffekt, ja, so wie man sich's vorstellen würde und so wie es auch immer wieder häufig erklärt wird und überall im Fernsehen. Bei Wind und Wetter, ich fahre mit meinem Fahrrad zum Restaurant, hol's Essen ab, bring's zum Kunden. Hab das alles auf einer App. Diese App beinhaltet alles. Also die beinhaltet meine Aufträge, die beinhaltet aber auch meinen Schichtplan, die beinhaltet aber auch meine Stundenaufstellung, die ich schon hatte, mein Trinkgeld, das ich online bekomme, steht da drin, und wie viele Aufträge ich schon gemacht habe. Das ist ein bisschen fast wie ein Computerspiel, wenn du es genau nimmst. Es gab auch schon mal die Idee, eigentlich ist unser Arbeitgeber ja die App, weil da ist ja alles drin. Wir haben dann hier in Stuttgart das eine sogenannte Hubstadt. Das heißt, wir haben ein Büro vor Ort, wo so ein Filialleiter da ist mit Mitarbeitern. Und wir haben Firmenfahrräder hier in Stuttgart. Das sind E-Bikes, also sagen wir so, für die Stadt funktionieren. Mhm. War am Anfang auch nicht so. Wir mussten ziemlich drum kämpfen, weil wir eigentlich extrem schwache E-Bikes hatten, die hier nicht den Berg hochkommen sind.
Ich wollte gerade sagen, in Stuttgart geht es ja ständig hoch und runter, wenn man sich mal aus der Innenstadt oder aus Cannstatt heraus bewegen möchte.
Ja, also sowas wie Weinsteige, die alte Weinsteige ist sozusagen das Testfeld. Und es ist ein Problem, wenn du Leute hast. Also damals bei Foodora war es so, die saßen halt in Berlin und haben dann in Stuttgart den Laden aufgemacht und haben sich gewundert, warum die Fahrradfahrer in Stuttgart so langsam unterwegs sind.
Ach, ja, doch. Das ist auch wieder, also einfache Physik ist halt manchmal schon schwierig.
Und es ist halt, also Stuttgart ist halt an sich schon eine Besonderheit. Du hast da sowas wie Nürnberg. Nürnberg hat Aussteigung, das Ding liegt am Hang, das ist die ganze Stadt. Aber dass du hier mehrere Talkessel hast, du gehst über einen Hang rüber und gehst ins nächste Tal rein und musst da wieder und musst das auch wieder irgendwie zurückfahren. Das ist schon was Besonderes.
Ja.
Und dann gleichzeitig hast du so, das sind ja vom Fahrradfahren nur die Hälfte unserer Mitarbeiter hier in Stuttgart sind wirklich Fahrradfahrer. Die andere Hälfte sind Autofahrer. Da ist dann halt ja auch die Besonderheit, das ist eine Stauhochburg hier. Also eigentlich war ja früher mal Stuttgart die Stauhauptstadt Deutschlands. Das haben sie dann verloren, weil München schlimmer wurde mit den Staus. Weil es nicht hier, weil es hier nicht besser geworden ist, sondern weil es dort schlimmer geworden ist. Und das merkst du dann auch, wenn während dem Berufsverkehr Essen geliefert werden soll, die Fahrer kotzen halt ab. Weil die stehen halt genauso im Stau.
Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil was du jetzt beschreibst, ist ja, soweit ich das überblicke, ich kann es auch als Frage formulieren, ist das schon ein deutlich verbesserter Zustand zu den Jahren vorher, oder? Weil bei gerade Deliveroo, wo du ansprichst, da habe ich noch so im Ohr, aber das kannst du korrigieren, da war es doch üblich, dass die Leute ihr Privatfahrrad benutzt haben. Ich weiß auch nicht, ob es bei euch so ist, ihr habt ja wahrscheinlich kein Diensthandy, das wird wahrscheinlich immer noch unterstellt, dass das euer Privathandy ist mit der App. Aber genau, willst du da noch kurz was dazu erzählen? Ja.
Also wir hatten, das war 2021 ungefähr, wir hatten ein BAG-Urteil. Wir haben gesagt, das Ding, diese Arbeitsmittel muss der Arbeitgeber stellen. Und das haben wir eingeklagt. Ging bis zum BAG. Und da ging es wirklich um das Diensthandy und um das Dienstfahrrad. Wir haben das im Endeffekt Recht bekommen dafür, dass der Arbeitgeber das Handy und das Fahrrad stellen muss. Haben danach Betriebsvereinbarung ausgehandelt, wo die Option noch mit drin war, falls es nicht funktioniert, falls es Probleme gibt mit Diensthandy, mit Dienstfahrrad, kann ich eine Kompensation zahlen, dass der Mitarbeiter dasselbe benutzt, das eigene benutzt. Da wurden wir ein bisschen ausmanövriert, muss ich sagen. Weil das ist Ding, das war immer so als, okay, gut, falls es mal nicht funktioniert, falls ich mein Diensthandy kaputt geht und es gibt kein Ersatzhandy gerade da, dann kann ich mein Privates nehmen und bekomme das Stundenbasis kompensiert.
Und lass mich raten, die Ausnahme wurde zur Regel an einigen Stellen.
Die Ausnahme wurde dann wirklich zur Regel in der Hinsicht, wir haben dann wirklich Diensthandys bekommen. Da waren dann Dings 6000 Samsung X-Cover. Da wurde dann unterstellt, dass die Mitarbeiter, die gehen, dass sie die geklaut hätten, dass sie die im Internet verkaufen würden und. Das sind viele Sachen, die so als Statthalter dienen mussten, damit man diesen Vertrag kündigt mit dem Dienstleister, der die Handys gibt. Und dann wurden die Handys wieder abgeschafft. Also es war wahrscheinlich nicht so. Es wäre das erste Mal, dass jemand Diensthandys ausgibt und irgendwie die Hälfte von den Dingern einfach verschwinden. Gut, das Problem ist halt auch die Konstellation für den Mitarbeitern ist halt auch mit das Problem. Ich mache 6 Monate Probezeit und in der Probezeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gekündigt werde, ungefähr die Hälfte der Leute werden in der Probezeit wieder gekündigt. Das heißt, ich habe die meistens nur 5 bis 6 Monate da. Also es war in den 2021 oder sowas war noch die durchschnittliche Bleibezeit der Mitarbeiter bei, glaube ich, 4 Monaten oder sowas. Also hier in Stuttgart haben wir es hochbekommen auf 3 Jahre jetzt. Oder zweieinhalb bis 3 Jahre sowas. Weil das halt, es macht keinen Sinn, die ganze Zeit die Leute rauszuwerfen und wieder neue einzustellen. Weil ich tue ja hier komplett mein Ding, mein Mitarbeiterstamm dann alle halbe Jahr mal durchwechseln wieder. Dann habe ich halt das Problem, ich muss demjenigen immer wieder ein Handy geben und das Handy muss ich wieder immer wieder zurück einziehen, dass da vielleicht eins mal verloren geht. Weil der bringt es dir ja nicht irgendwie in dein Büro. Weil das jetzt hier mit der Hauptstadt ist jetzt mal wirklich eine Ausnahme. Es sind ungefähr ein Drittel, hauptstädtiges, müsst ihr gucken, so um die 10. Aber es ist eine Ausnahme, dass ein Büro in der Stadt ist. Mhm. Also die meisten Städte sind normalerweise, es nennt sich dann Remote-Städte, da ist einfach nichts da außer ein paar Fahrer. Und die werden dann von Berlin aus mit Hilfe von E-Mail und Telefon gemanagt. So, und denen wird halt alles zugeschickt und wieder.
Ja, das wirft ja schon einen ganz verheerenden Blick auf die Kommunikation zwischen den Leuten, die da arbeiten und der Chefetage, wenn die Kommunikation größtenteils durch die App stattfindet. Jetzt bist du ja leider aus einem Grund hier nicht nur, weil den schönen Grund, dass du unseren Podcast gesehen hast und gesagt hast, hey, wenn ihr euch schon mit uns beschäftigt, dann ladet uns gefälligst auch ein, sondern leider aus dem gar nicht guten Grund, dass Lieferando es schon seit Anfang des Jahres, glaube ich, inzwischen in die Presse geschafft hat. Ziemlich groß, weil 2000 Leute, das war damals die Meldung, entlassen werden sollen. Magst du da uns mal einführen in diese aktuellen Entwicklungen?
Also so Anfang des Jahres, das war jetzt noch nichts mit den Entlassungen. Da wollten wir eigentlich mal mit ein paar Warnstreiks die Tarifverhandlungen mal antreiben. Ja, das Problem ist, wir haben seit 3 Jahren eine Tarifkommission und seit 3 Jahren ghostet uns der Arbeitgeber, will mit uns kein Tarifvertrag verhandeln. Und das war dann halt so Ende letztes Jahr, Anfang dieses Jahr mit ein paar Warnstreiks, damit das ein bisschen auch wieder in die Presse kommt und damit da mal wieder was vorangeht. Das hat er dann dadurch befeuert, dass er dann im Juli war das, wurden der ganze Gesamtbetriebsrat nach Berlin eingeladen für eine Sitzung, einen Termin, der ging eine Stunde, also war eine Stunde im Kalender geplant. Und wir haben dann im Nachgang noch eine Gesamt-GbR-Sitzung daraus gemacht. Aber da wurde uns dann offenbart, dass die Idee steht, oder dass man will, mehrere Städte komplett zu schließen und 2000 Leute zu entlassen. Das war jetzt so, zack, ich glaube 10 Minuten später hat es dann die Presse von denen bekommen. Das war auch so interessant, weil wir direkt Presseanfragen bekommen haben nach diesem Termin wegen Stellungnahmen. Da sind wir dann einen halben Abend dann dran gesessen, um Stellungnahmen zu schreiben. War schon aus heiterem Himmel sind die kommen irgendwie ohne großartigen Grund. Das ist, also es gibt wahrscheinlich, also meine Theorie ist es, dass es, das liegt mit dem Verkauf zusammen.
Klär uns auf, Verkauf okay. Von?
Lieferando oder besser gesagt die Muttergesellschaft von Lieferando. Kurz das Konstrukt Lieferando mal definieren. Lieferando ist nur eine Marke. Eigentlich heißt die Firma Just Eat Takeaway. Just Eat ist ein britischer Anbieter, der hat auf der Insel gearbeitet oder ist auch noch dort. Takeaway ist die...
Niederländisch? Oder?
Genau, das ist unser Mutterkonzern und der hat in Holland angefangen. Das ist der Jitse Groen. Das ist so, der ist Milliardär neuerdings. Ist interessant, in Holland gilt Takeaway, also sprich Lieferando bei uns, gilt Takeaway als ein sehr guter Arbeitgeber. Das haben die sehr gut hinkriegt, in der Öffentlichkeit sehr als humanen und netten Arbeitgeber sich darzustellen. Mhm. Takeaway und Just Eat, die sind dann irgendwann zusammengegangen. Jedenfalls, das ist ein Ding, das ist das Konglomerat. Und in Deutschland existiert das, also die haben dann irgendwann mal Lieferando aufgekauft. Dadurch, dass die Marke bekannt war, haben sie die Marke behalten. Die Firma, die Plattform betreibt in Deutschland, ist die Your Delivery GmbH oder jetzt BV und Co. KG. Das ist die GmbH aus Holland. Das ist das, da wollten wir einen Konzernbetriebsrat gründen und 2 Tage später war das Ding umformiert, weil sie dann nämlich nicht mehr unter das deutsche Recht fallen. Die Logistiksparte ist die Takeaway Express GmbH oder BV und Co. KG. Im Endeffekt ist es die Abteilung. Das ist eigentlich eine Abteilung von der Your Delivery. Das hat man ausgelagert, weil es bei der Takeaway Express, als man Lieferando kauft hat, schon genug Betriebsräte gab. Das ist immer super, wenn ich irgendwelche Informationsanfragen habe, dann heißt das, ja, das können wir dir nicht geben, das ist die Your Delivery.
Das heißt, da wird deine Betriebsratsarbeit dadurch eingeschränkt, dass sie praktisch sagen, du bist ja Betriebsrat, aber nur von diesem Teil. Genau. Und das ist ein Geschäftsgeheimnis, was dich halt gar nichts angeht, weil dafür bist du nicht, ja, das ist...
Genau, das ist die andere Firma. Ist aber auch interessant, dass keiner von den Geschäftsführern von der Takeaway Express wirklich was zu entscheiden hat. Das heißt dann immer, das ist eine Entscheidung der Your Delivery. Your Delivery ist eigentlich unser Auftraggeber. Wenn du im Internet bestellst, bestellst du auf der Plattform. Du bestellst eigentlich bei der Your Delivery. Und die Your Delivery sagt, boah, ich habe hier in Stuttgart einen Auftrag vom McDonald's zur Ding, boah, in die Gablenberger Straße oder so. Und dann sagen, ja, das machst du mal du. Und schicken dann sozusagen der Takeaway Express diesen Auftrag. Wir sind dann Dienstleister für die. So definieren sie das. Liegt aber, wenn du die ganzen Bilanzen und sonst was anguckst, bringt es nichts. Also wir haben einen Beherrschungsvertrag und einen Cost-Plus-Vertrag. Das heißt also im Endeffekt, Your Delivery sagt, sie kommt auch für alle Kosten auf, die wir produzieren. Und alle Kosten, also Cost-Plus, das ist alle Kosten plus einem kleinen Betrag bezahlen die. Das heißt also, alles was wir haben keine Einnahmen, wir haben nur Ausgaben offiziell. Was natürlich Quatsch ist, wenn dann aber einen Auftraggeber da habt, der muss ja irgendwas bezahlen. Aber bezahlt halt alles, was bei uns an Kosten anfällt. Also kann wahrscheinlich ein legales Konstrukt sein. Es riecht halt einfach nach verarsche. Genau, das ist zum Beispiel die Bekanntmachung, mit denen das 2000 Stellen gestrichen werden soll. Das ist Luisa Neubauer, ihr Bruder. Der ist der Geschäftsführer von der Your Delivery. Der hat zum Beispiel die Pressemitteilung rausgegeben. Der hat auch, wenn Ding Presseanfragen waren, seine Antworten. Er hat das kommentiert und sowas. Das hat keiner von Takeaway Express, weil die Mitarbeiter werden ja bei der Takeaway Express rausgeworfen und nicht bei der Your Delivery.
Das ist ja tatsächlich rechtlich eigentlich ziemlich spannend, dass man sich einerseits ein Konstrukt zulegt, wo man eure Betriebsratsarbeit einschränkt, wo man dann auch ökonomisch darstellen kann, warum man die Leute entlassen muss, zum Beispiel betriebsbedingte Kündigungen, weil wir machen ja nur Verlust. Und auf der anderen Seite dann aber die Pressearbeit von jemand geleistet wird, der dann de facto nach dieser Konstruktion selber überhaupt nicht zum Unternehmen gehört. Kann ich das, was du Geschmäckle nennst, durchaus nachvollziehen, was ich Geschmäckle nenne. Du hast es.
Wir können zum Beispiel auch auf den anderen Podcast beziehen. Mhm. Da war ja immer die Frage, kann sich das Geschäftsmodell tragen? Mhm. Und das ist halt das Interessante. Das kannst du wenn du die Bilanzen dir anguckst, das kannst du gar nicht sagen. Mhm. Also ich bin der Überzeugung, es würde funktionieren. Das ist aber meine private Überzeugung. Mhm. Das habe ich mal versucht, vorzurechnen.
Aber es ist letzten Endes jetzt so verschachtelt, dass man es eigentlich der Zahlen nach erstmal so gar nicht nachvollziehen
kann.
Könnte.
Ja. Genau, aber deshalb kommt auch immer das Argument, wir machen eigentlich nur Verluste. Mhm. Da, wenn ich keine Einnahmen habe, dann mache ich immer nur Verluste. Also das ist klar, weil da habe ich ja nur Kosten.
Also vielleicht, um Leute neugierig zu machen, den alten Podcast zu hören und gleichzeitig allerdings jetzt die Möglichkeit zu geben, dem Gespräch zu folgen, auch wenn man den Podcast nicht gesehen hat. In aller Kürze die rote Linie, was der Philipp Weißenburger da in seinem Beitrag vorstellt. Das ist ein Artikel, der auch veröffentlicht wurde im Sammelband, den ich rausgegeben habe. Ich muss immer kurz die Werbung platzieren.
Schamlos, und Peter, schamlos.
Absolut schamlos. Und da hat er sich eben angeschaut, wie das mit den Lieferdiensten eigentlich aussieht und hat so ein bisschen die These aufgestellt, das Einzige, mit dem die tatsächlich Geld verdienen, ist, dass Großteil der Lieferungen werden ja gar nicht durch euch durchgeführt, mhm, sondern tut die App sich einen Obolus einfahren von Restaurants, die eben auch da ihr Angebot platzieren wollen und die das Ganze allerdings selber übernehmen, die Transportkosten und so weiter.
Also quasi nur über eine Vermittlungsgebühr.
Exakt.
Bei der App landet.
Das kennt man bei allen Plattformen gibt es das, ist das Marktplatzgeschäft.
Genau.
Das macht sogar Kaufland auf seiner Plattform.
Echt, Kaufland auch? Ja, das macht Amazon, Kaufland, das macht Otto, Amazon, genau, ist ja sowieso schon länger bekannt. In dem Sinne ist eBay ja auch ähnliche.
Ja, genau, eBay Variante. Ist im Endeffekt ein kompletter Marktplatz.
Genau, also da zumindest, wo es gewerblich halt gemacht wird.
Genau, und dem entgegen hält er sozusagen, die Fahrer selber sind ein Minusgeschäft, die kriegt man sozusagen nicht so billig. Wir haben gerade die Gegenthese dazu gehört, dass ihr das ein bisschen einordnen könnt. Und wen interessiert, warum nach Philipp Überlegungen aus dem Artikel, die Fahrer trotzdem eingestellt werden, obwohl er sagt, das Geschäftsmodell geht seiner Rechnung nach gar nicht positiv. Wen das interessiert, den kann man ja wirklich auf den Podcast verweisen. Aber jetzt habt ihr so ein bisschen, glaube ich, am Wickel, was so die Debatte ist. Insofern, sind die eigentlich wirklich gewinnbringend oder nicht? Jetzt haben wir nochmal gehört, erstmal den Zahlen selber ist es wirklich sehr schwer zu entnehmen, wegen dieser Konstruktion der verschiedenen Subunternehmer sind das ja am Ende des Tages, wie man diesen Aufbau kennt. Und da hat man sich eben eine schöne Struktur geschaffen, bei der auf jeden Fall mal die bösen Arbeitskräfte, wo sie angestellt sind, nichts als Kosten verursachen.
Das, ja. Und wir sehen immer die Lieferfahrer als das, was ihre Tätigkeit ist, und zwar das Essen ausliefern. Du kannst sie aber auch anders sehen. Du kannst sie nämlich sehen als Ding, das sind die fahrenden Litfaßsäulen. Ich spare mir Werbekosten ein, weil ich die Leute auf der Straße habe. Die sieht man immer. Das ist mit noch ein Modell, das keiner irgendwie berechnet oder sonst was, wie viel Werbekosten im Internet oder für Werbespots spare ich mir ein, weil die ganzen Leute mit den orangen Klamotten durch die Gegend fahren und die Leute sehen, oh ja, da kann ich ja was essen bestellen. So. Das ist mit so ein Ding. Und das wäre dann eigentlich eine Werbeabteilung, die sogar Geld einbringt. Das ist einmalig.
Wir haben heute ein völliges Versagen der Moderation zu beklagen. Wir haben nämlich ein bisschen den vierten Punkt vorgegriffen, unsere vierte Frage, das ist überhaupt nicht schlimm, aber ich will noch mal kurz darauf zurücklenken, meine eigene Frage völlig aus dem Fokus verloren. Wir haben mal angefangen bei 2000 Leute entlassen. Mhm. Wir haben jetzt was über die Struktur erfahren, ein bisschen drüber erfahren, warum die angestellt sind. Wir haben jetzt noch gar nichts weiteres erfahren. Wir wissen jetzt bisher, ihr habt euch dann nachts hingesetzt oder abends, habt Statements verfasst. Was ist denn da der Stand? Das ist jetzt ja schon 8 bis 12 Wochen her. In der Zeit ist ja vermutlich einiges passiert.
Sorry, ich bin noch ein bisschen am Ausschweifen.
Die Sache Gäste ist, sind da, damit sie Sachen erzählen. Die Moderation sollte das Ganze ordnen.
Okay, um den Faden wieder aufzubekommen. Im Endeffekt brauche ich einen Interessensausgleich mit Sozialplan. Das ist das Ding bei so vielen Entlassungen. Okay, die Arbeitgeberin wollte dann, also dann eigentlich direkt im Anschluss, ich glaube zwei Tage später sogar hatten die vor, mit einem Verhandlung zum Interessensausgleich zu beginnen. Wir haben uns erstmal Zeit erbeten, wir haben einen Fragenkatalog gemacht, der ist, also wir wissen, wie Fragenkataloge von der Arbeitgeberin beantwortet werden, im Normalfall sehr rudimentär. Und das war dann auch der Fall. Es gab drei Termine, die eigentlich so als Infotermine gedacht waren. Die Arbeitgeberin hat es dann schon als Verhandlungen zum Interessensausgleich gesehen. 20.08. hatten wir den Fragenkatalog an den Arbeitgeber geschickt. Dann 4.09., 12.09. und 16.09. waren drei Termine, die eigentlich so als Infotermine vor allem auch für den Fragenkatalog da waren. Das hat die Arbeitgeberin als drei Verhandlungstermine für den Interessensausgleich angesehen. Und hat am 16.09. die Einigungsstelle angerufen.
Mit der Begründung, ihr hattet praktisch drei Termine und habt euch noch nicht geeinigt.
Genau. War irgendwo auch klar, dass sie irgendwie versuchen, das irgendwo reinzukriegen, dass sie über die Einigungsstelle den Interessensausgleich fahren wollen. Das ist jetzt, wir haben jetzt am 23. Ja, letzte Woche, hatten wir einen Vergleich mit dem Arbeitgeber zur Einigungsstelle, weil wir werden halt nicht drum rumkommen. Wir hätten das jetzt noch eine Woche schieben können. Theoretisch hätten wir das vor Gericht machen können. Hätte er verloren in der Berufung, wäre das durchgegangen normalerweise. Deshalb wären wir früher oder später da auch gelandet. Jetzt wird das Ding, so wie es aussieht, der erste Termin, der jetzt vorgeschlagen ist, ist der 21. oder 24.11. Da wird es dann anfangen. Also es wird wahrscheinlich so auf Anfang nächstes Jahr kommen, dass das dann irgendwo beendet ist. Das ist, wenn du den Fahrplan des Arbeitgebers siehst, der wollte eigentlich jetzt schon fertig sein. Das haben wir flankiert mit einigen Warnstreiks. Das sieht jetzt so aus, als würden wir hier die Segel streichen und das einfach durchgehen lassen. Das war jetzt nicht der Fall. Wir haben auch eine Strategie, die muss man hier jetzt nicht unbedingt ausbreiten. Aber
ja, besser nicht.
Enemy is watching.
Deshalb, weil meint das auch Ding Anfang des Jahres, das mit den ganzen Warnstreiks, das ging halt wirklich ineinander über. Am Anfang war das jetzt noch die Dinge, die wir wollen den Tarifvertrag und dann wir wollen unsere Arbeitsplätze sichern. Das war jetzt zum Beispiel 5., 6., 8. war in Dortmund ein Streik. Und es ist dann immer wieder auf 24-Stunden-Streiks gemacht, damit es sich halt wirklich mal richtig auswirkt. Weil das ist halt schwierig, wenn du kannst jetzt nicht den kompletten Betrieb schließen. Wenn ich jetzt eine Fabrik habe, die kann ich einfach dicht machen, sag so. Aber wir als Takeaway-Express-Leute tun von dem ganzen Auftragsvolumen der Your Delivery so zwischen 10% und 12% machen. Der Rest läuft über die Plattform. Das Problem ist halt einfach, die streiken halt nicht. Es streikt nur die Takeaway-Express. Und deshalb musst du gucken, dass du die am besten irgendwo das nimmst, wo wirklich ein hohes Aufkommen ist, wo viel innerstädtisch irgendwie in den kleinen Bereichen, also hier zum Beispiel die Stuttgarter Innenstadt ist im Großteil, sind das alles Lieferando-Fahrer direkt von Lieferando, um die dann irgendwo wirklich den Lieferbetrieb zu stören oder wirklich, dass sie schließen müssen, musst du dann halt gucken, dass du die bestimmten Zeiten nimmst, das sind die Peak-Zeiten, wo am meisten los ist und die Tage, wo am meisten los ist und dann am besten längerfristig.
Das hängt wahrscheinlich mit der Gastronomie-Szene zusammen. Oder wenn ich gerade nachgedacht habe, dann ist es halt wahrscheinlich so, dass die Restaurants, Pizzerias, die in irgendwelchen Industriegebieten sind, die haben 5 Parkplätze vor der Tür und haben einen eigenen Fahrer und so weiter, sind deswegen selber angemeldet. Während in der Innenstadt sind es dann hauptsächlich tatsächlich die Lieferando-Fahrer, weil die selbst sozusagen gar keine Infrastruktur zum Liefern haben. Oder wie stelle ich mir das vor?
Nee, die meisten, die selber liefern, das sind ja schon, das ist dann schon Pizzataxi. Pizza und Pasta beispielsweise hier, die leben ja, die haben gar kein Geschäft, die leben ja nur, die haben eine Küche und Autos, die rausfahren, die zum Beispiel.
Ich gebe jetzt auch mal zu, ich bestelle auch öfters mal über so eine Liefer-App und ich habe, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr lange keinen direkten Mitarbeiter mehr von Lieferando gesehen, sondern das sind fast alles nur noch Lieferungen durch die Restaurants selbst. Von dem, was ich wahrnehme. Es wird einem mittlerweile auch in der App angezeigt, dass es nicht von Lieferando jemand kommt, sondern das Restaurant einen eigenen Fahrer oder eine Fahrerin hat.
Also entweder du so ziemlich viel bei Pizza und Pasta bestellen.
Nee, es sind durchaus so eine Handvoll von Läden, wo ich bestelle. Mhm. Also wo ich halt auch, also teilweise weiß ich auch direkt, dass es Leute von denen sind, weil ich die dann auch mal im Restaurant sehe, wenn ich selber dorthin gehe. Insofern, das ist wirklich, also zumindest bei mir in Cannstatt ist das doch
recht selten geworden.
Okay.
Aber ja, wir schweifen ab.
Das ist, es gibt aber auch, es gibt zum Beispiel so Läden, das ist wirklich nur eine Ghost Kitchen. Hm. Und die arbeiten dann auch mit den anderen Lieferanten zusammen, aber die haben einfach nur eine Küche. Es ist nicht unbedingt, dass ich in der Innenstadt so wenig Parkplätze habe. Das sind meistens so Firmen, das sind meistens so Gastro, die eigentlich ganz normal laufen würden. Die würden so nie auf die Idee kommen, Essen zu liefern.
Es gibt die Läden, die wirklich einfach von sich aus nicht liefern und deswegen wirklich den direkten Service immer noch nutzen.
Genau. So war das. Das war auch der Gründungsmythos von der Foodora, dass dein Lieblingsrestaurant jetzt auch liefert. Und da hat man auch geguckt, wirklich, dass es richtige Restaurants sind und nicht lauter Ketten. Das zum Schluss ist dann der Sündenfall gewesen, dass man dann McDonald's dann mit reingenommen hat. McDonald's, die machen Lieferungen, das knallt. Also wenn du ein McDonald's-Restaurant in deinem Liefergebiet hast, dann hast du genug Aufträge. Aber wir sind auch wieder abdriftig.
Ja, ihr seid jetzt punktuell immer schon mal wieder in die Warnstreiks gegangen.
Ja, genau.
Und darüber kamen wir dahin, dass dann natürlich die Streiks möglichst dann gemacht wurden, wenn es halt zu Peakzeiten ist, wo viel los ist, wo es sich dann also auch bemerkbar machen könnte, dass ihr in den Streik geht.
Genau. Also wir haben es jetzt letztes Jahr im Dezember hier in Stuttgart gemacht. Das hat man dann wirklich in der Zeit gemerkt, das ist dann normalerweise aktuell so Freitagabends beispielsweise und dann großteils Wochenende. Sonntag läuft ganz gut mit Aufträgen, da kannst du dann auch wirklich was bewegen. Und da tun dann weniger Fastfood bestellen und eher was Hochwertiges. Also muss halt wissen, wo, wann und wie. Und dann kannst du auch so ein Ding mal lahmlegen. Deshalb, und das dann war die Idee, alles zweitägig mal zu machen, 24 Stunden. Das war jetzt Anfang August in Dortmund, dann Hamburg. Hamburg hat wahrscheinlich eher mitgekriegt. Hamburg soll zum Beispiel komplett geschlossen werden, was auch seltsam ist. Das ist eine der größten Städte, die haben über 1000 Mitarbeiter. Also das ist so Hamburg, München, Berlin und Köln, noch mit Frankfurt. So, das sind so die Big Five. Ja, und dann jetzt noch Dresden, nochmal Hannover, Köln. Mehrere Streikwellen. Das ist das nächste, wird jetzt Ende Oktober in Berlin mal sein. Und mal sehen, ob man in Stuttgart noch was auf die Reihe kriegen. Aber dass die Aufmerksamkeit mal da ist und die Politik sollte eigentlich die Aufmerksamkeit schon haben, das ist eigentlich schon seit Jahren die Frage, weil das ganze Modell ja nachher auf noch was hinausläuft. Das können wir nachher bestimmt machen.
Nö, das ist eigentlich perfekt jetzt. Wir sind, ich habe inzwischen ein ganz gutes Bild von dem, was läuft. Klar, spannend ist natürlich, welche Strategie verfolgt ihr. Das lassen wir aus guten Gründen weg. Das ist was, das bespricht man nach dem Kampf und nicht während ihm. Ich glaube, wir sind eigentlich an dem Punkt jetzt angekommen, wo wir das gut machen können, dass wir ein bisschen ein Fazit ziehen, ein bisschen, was heißt das jetzt und worauf läuft das hinaus?
Genau. Und das ist das, warum wollen denn die ganzen Stellen abbauen?
Ja.
Sie wollen über Dienstleister Kosten einsparen. Das ist immer so gerne, ich tue im Endeffekt das Unternehmensrisiko auslagern und mache das über einen Dienstleister. Das ist das Gleiche mit diesen Arbeitshandys, das hat nicht Lieferando sich geholt, uns ausgeben, sondern die haben das über den Dienstleister gemacht, der das dann zur Verfügung stellt, der hat dann das Risiko nachher. Der macht einen Festbetrag, zack, dann weiß ich, wie die Kosten sind. Und das ist das Gleiche mit meinen Fahrern.
Macht. In der Paketbranche ist es ja auch jetzt lange Zeit so gewesen, dass man sehr gerne die Aufträge dann einfach an Sub-Unternehmen gegeben hat, sodass man halt selber immer weiter die Kosten drücken konnte und man selber aber dann im Grunde genommen kein Geschäft mit den Leuten hatte.
Genau. Daraus ist dann resultiert, dass das Ding Fahrpersonalgesetz, dass ich keinen Akkordlohn im Straßenverkehr machen darf. Weil die nämlich ja nach Paket bezahlt wurden. Also ist immer die Frage, wenn dann nochmal einer dazwischen sitzt im Ganzen und auch noch mitverdienen will, muss ich unten den Mitarbeiter so wenig bezahlen, damit ich ja auch noch irgendwie ganz oben einen geringen Preis anbieten kann und gleichzeitig dann selber noch was verdienen dran. Also deshalb ist das ein bisschen creepy. Das ist mit die Idee. Deshalb Hamburg soll komplett geschlossen werden. In Hamburg sitzt eine Firma, die nennt sich Fleetlowy. Und Fleetlowy ist dieses Subunternehmen. Wobei die sind das Obersubunternehmen, weil die nämlich noch Untersubunternehmer einstellen, die dann nochmal ihre Kumpels für sich arbeiten lassen als Lieferfahrer. Also es ist ein ziemliches Pyramidensystem. Und Hamburg hat im Endeffekt gerade, die haben so viele Fahrradkuriere in ihrem Subunternehmen angestellt bei Fleetlowy, dass es funktioniert, dass ich Hamburg schließen kann mit meiner eigenen Flotte und das komplett an Fleetlowy übergeben. Weil Lieferando geht ja nicht aus den Städten raus, sondern die tun uns nur ersetzen. So.
Die große Abdeckung ist ja, glaube ich, auch einer der wichtigen Verkaufspunkte, sage ich mal, warum die Leute dann überhaupt die App nutzen, weil man da quasi jederzeit überall gucken kann, was gibt's denn hier.
Genau.
Und ist das Geld sparen oder ist das auch aktiv ein Kampf gegen euch als Gewerkschafter und Betriebsrat, dass man euch natürlich auch das Wasser abgräbt?
Also wir werden dann, wenn das Ganze perfekt laufen würde, würde es irgendwann die Takeaway-Express noch mehr geben. Und dann habe ich auch die ganzen Betriebsräte weg. Wobei das Problem ist, dass bei Your Delivery gibt es auch einen Betriebsrat schon. Also es ist nicht so, dass das Ding, die breiten sich aus. Ich glaube eher, dass das ein guter Nebeneffekt ist. Wir werden verkauft, habe ich vorher angedeutet. Die Firma nennt sich Prosus. Prosus gehört auch so einem Milliardär, der hat mit Huawei-Aktien Milliarden gemacht. Der hat die irgendwann ziemlich früh einkauft und die Dinger sind in die Decke geschossen und dann hat er Milliarden gehabt und wusste nicht, was er machen soll. Und dann hat er Prosus gegründet und die investieren in Firmen. Also im Endeffekt, damit er sein Geld irgendwo unterbringen kann. Die haben in Brasilien den größten Lieferdienst dort aufgekauft. Der hat Verluste gemacht. Und die haben genau das Gleiche gemacht. Die haben im Endeffekt über Subunternehmer alle Leute entlassen, über Subunternehmer. Das macht nur noch eine Verwaltung. Und die sind alle begeistert. Auf einmal machen die Gewinne, das knallt. Und Prosus hat auch Lieferando. Oder ist die jetzt die Sache? Also am 1. Oktober soll das alles über die Bühne gegangen sein, dass die, glaub, über 85% der Aktien haben. Dann sollte eigentlich Just Eat Takeaway, also unsere Mutterfirma, von der Börse genommen werden. Und das ist, glaube ich, die Vorbereitung. Dürfen sie offiziell nicht zugeben, weil sonst kriegen sie ein Problem mit der Börsenaufsicht, weil ich darf nicht vor Kauf irgendwie schon, darf der Käufer schon in die Dinge, in die Geschäfte reinarbeiten. Deshalb ist es die Idee von Lieferando. Aber im Endeffekt sieht alles danach aus, dass das gleiche Spiel gespielt wird wie in Brasilien.
Also ein Stück weit, dass man sich jetzt nochmal attraktiver für den Aufkauf macht, weil man sagen kann, hier, wir haben nochmal unsere Kosten gesenkt, schlankerer Personalkörper und so weiter und eine Struktur, die halt mehr Gewinne zulässt.
Das, wobei nicht mal attraktiv für den Aufkauf, sondern sie haben sich wahrscheinlich gesagt, wir wollen den kaufen und ihr müsst euch da und da bis dahin so vorbereiten. So. Genau. Und die Strategie weiter, natürlich haben wir auch eine Strategie. Deshalb, schlau. Ja. Es gibt die Plattformrichtlinie der EU, die besagt eine Direktanstellung beim Plattformbetreiber. Damit würde ich diese ganzen Subunternehmer unmöglich machen. Das müsste jetzt eigentlich über die Politik durchgehen, weil sonst wird es schwierig. Also diese Plattformen haben einfach viel zu viel Finanzkraft dahinter. Das ist das Anwaltsbüro, das Lieferando immer benutzt, das ist Klimt, heißen die. Denen stecken sie 15 Millionen im Jahr in den Arsch. Also da können wir nicht dagegen anstinken, sagen wir so. Als wenn du es überlegst, als Betriebsräte kämpfen wir eigentlich gegen eine Anwaltskanzlei, die mit Millionenbeträgen eigentlich gefüttert wird. Was davon ausgehen kannst, dass da halt wirklich ein halbes Heer an Anwälten dahinter steckt dann. Deshalb müssen wir über die Politik irgendwie früher oder später gehen. Eher früher.
Michi, wir geben unseren Gästen am Ende immer noch die Möglichkeit, wenn sie sagen, jetzt habt ihr die Fragen so ungeschickt gestellt, will noch unbedingt was loswerden, am Ende noch was zu sagen.
Ich habe jetzt eigentlich viel drauf losgeredet, deshalb waren weniger Fragen und mehr. Aber nö, passt.
Ansonsten habt ihr noch Fragen? Ansonsten gilt natürlich wie immer, sich gewerkschaftlich zu organisieren, weil gemeinsam sind wir stärker. Wir drücken euch ganz doll die Daumen, dass ihr da noch was Gutes hinkriegt. Also zum einen beim Interessensausgleich, aber natürlich auch im weiteren Verlauf.
Deshalb sollte man noch dazu sagen, glaube ich, das sage ich noch nicht. Unsere Gewerkschaft ist die NGG, die uns vertritt.
Nahrung, Genuss, Gaststätten.
Genau.
Die Gewerkschaft für alles, was Spaß macht.
Genau, alles, was Essen ist. Sonst kriege ich nämlich noch Stress.
Was ich zu den Gewerkschaften gesagt habe. Michi, dir vielen Dank. Und ich hoffe, für euch war es auch wieder hier interessant beim Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao.
Tschüss.
Arbeitswelt-Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion Peter Schad und André Fricke.